Willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen auch gleich mit Herrn Büchner zu den aktuellen Ereignissen des letzten Wochenendes.
Ja, der Bundeskanzler ist zutiefst bestürzt, dass der mutige Polizeibeamte nach dem furchtbaren Angriff in Mannheim seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Dieser Mann ist eingeschritten, um Leben zu retten, und hat sein Leben dafür gegeben. Ein Angriff auf einen Polizisten im Einsatz ist ein Angriff auf uns alle. Polizistinnen und Polizisten schützen tagtäglich unsere Demokratie. Der Bundeskanzler hat daher betont, dass der Einsatz dieses Mannes für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger allerhöchste Anerkennung verdient. Sein Beileid geht der Familie des getöteten Beamten sowie seinen Freunden und seinen Kolleginnen und Kollegen der Mannheimer Polizei, denjenigen, die Amtsträger und Sicherheitskräfte angreifen, sagt der Bundeskanzler, unterschätzt uns nicht. Wir sind ein demokratischer Staat. Wir werden das nicht dulden und mit allen Möglichkeiten von Recht und Gesetz gegen euch vorgehen. Darüber hinaus hat der Bundeskanzler am vergangenen Wochenende noch einmal deutlich gemacht, dass Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker nicht akzeptabel ist und dagegen mit allen Möglichkeiten von Recht und Gesetz vorgegangen wird. Es ist somit eine Gesamtaufgabe unseres demokratischen Staates und unserer demokratischen Gesellschaft. Der Kanzler hat es deutlich formuliert und betont, dass wir keine Gewalt tolerieren und unser Staat wehrhaft ist. Die verabscheuungswürdigen Attacken auf Mandatsträger, Europawahlkandidaten, weitere Wahlkampfhelfer und Mitglieder der Verfassungsorgane sind auf das Schärfste zu verurteilen, weil gerade diese feigen und brutalen Angriffe sich gegen diejenigen richten, die sich tagtäglich und mit Leidenschaft für unsere Demokratie, also für unsere Bürgerinnen und Bürger, engagieren. Ohne diese Menschen, ohne das wichtige Engagement, würde unsere repräsentative Demokratie nicht funktionieren. Es ist traurig, dass wir derzeit so viele Angriffe zu verzeichnen haben. Wir sehen aber auch, dass Menschen genau deshalb auf die Straße gehen, angegriffene Kandidaten nicht resignieren und sich erst recht nicht aus dem Wahlkampf zurückziehen. Das ist gut und ein starkes Zeichen für unsere Demokratie. Es ist das richtige Zeichen, dass der Hetze, dem Hass und auch der daraus resultierenden Gewalt, egal ob auf kommunaler oder Bundesebene, etwas viel Größeres entgegensteht, eine grunddemokratische Überzeugung, für die es sich lohnt, einzustehen und zu kämpfen. Als Bundesregierung sind wir auch gefordert, um zu prüfen, wie wir den Schutz dieser Menschen, die sich für unser Land engagieren, verstärken können. Und das tun wir fortlaufend.
Danke erstmal. Dann Herr Rinke dazu.
Ja, Herr Büchner, Sie haben es eben am Abschluss Ihres Statements gesagt. Die Bundesregierung ist aufgefordert, zu prüfen, was man tun kann. Ich frage vielleicht an Herrn Atter, sind Sie da schon über die Frage hinausgekommen, also haben Antworten? Und sehen Sie da vor allem den Bund oder eher die Länderpolizeien zum Beispiel auch in der Pflicht?
Zum Schutz von Amts- und Mandatsträgern kann ich darauf verweisen, dass wir eine zentrale Ansprechstelle für insbesondere Kommunalpolitikerinnen und Politiker einrichten. Dazu hatten wir auch bereits berichtet. Das Meldegesetz wird überarbeitet, das war jüngst im Kabinett, um die Meldeadressen besser schützen zu können. Auch das ein Schritt, um kommunalpolitisch Aktive oder auch weitere besser schützen zu können. Und jüngst wurden auch die polizeilichen Maßnahmen hochgefahren zum Schutz von Politikerinnen und Politikern. Auch dazu hatten wir berichtet und da auch in der Verantwortung der Länder.
Darf ich nochmal nachfragen, nochmal zu den Ländern. Das war jetzt eine Wahlkampfveranstaltung einer kleinen kommunalen Gruppe. Sehen Sie die Länder oder die Kommunen da in der Pflicht, auch solche Wahlveranstaltungen oder Wahlkampfstände, muss man ja in dem Fall sagen, besser zu schützen? Oder ist das utopisch, dass man für diese Art von Wahlkampfauftritt überhaupt Hilfe organisieren kann?
Also es gibt einen fortlaufenden Austausch der Sicherheitsbehörden auch zu diesen Fragen von Bund und Ländern. Und auch Bund und Länder sind insgesamt bei diesem Thema gefragt. Aber wenn mich nicht alles täuscht, war ja auch Polizei vor Ort.
Dann Herr Jessen.
Herr Büchner, beim Statement des Bundeskanzlers, das Sie vorgetragen haben, fällt auf, dass er zweimal in der Anrede direkt in die Duzform gegangen ist. Ich glaube, Sie haben gesagt, als Wortlaut, unterschätzt uns nicht, wir werden euch. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise ja gegenüber Unbekannten die Sie-Form gewählt wird. Was verbirgt sich hinter oder was soll mit diesem, wenn man so will, verbalen Infight zum Ausdruck gebracht werden?
Ich mache mir da Ihre Bewertung natürlich nicht zu eigen, aber es ist einfach eine deutliche Aussprache des Bundeskanzlers an dieser Stelle. Ich würde das ansonsten nicht weiter einordnen. Die Worte stehen da sehr klar für sich, finde ich.
Ja, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Bundeskanzler in früheren Ansprachen oder Statements gegenüber ihm unbekannten Personen in die Duzform gegangen ist. Deswegen würde ich mal sagen, das kann ja kein Zufall sein und mich würde schon interessieren, was die Absicht dann hinter dieser Sprachform ist.
Kann ich Ihnen jetzt nicht weiterhelfen? Das ist Ihrer Interpretation überlassen.
Dann Frau Seiram. Das ist ein bisschen besser, ja. So.
Ich habe nochmal eine Frage wegen des Messerattentats in Mannheim an das BMI und vielleicht auch an das BMJ. Sehen Sie jetzt im Nachgang, ich weiß, es ist natürlich jetzt sehr verfrüht, aber sehen Sie da irgendeinen Handlungsbedarf, was gesetzliche Anpassungen angeht, die Regelung, das Mitführen von eben Messern oder anderen ähnlichen Waffen? Gibt es da irgendetwas, das Sie jetzt sehen, was gemacht werden müsste?
Also ich kann gerne etwas zum Thema Messerangriff und Messerverbote sagen. Grundsätzlich ist der Umgang mit Messern bereits stark reguliert. So sind Erwerb, Besitz von sowie alle weiteren Formen des Umgangs mit Spring-, Fall-, Faust- und Butterfly-Messern verboten. Verstöße werden mit Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe geahndet. Daneben steht ein Verbot, Messer mit einhändig feststellbarer Klinge, also sogenannte Einhandmesser, oder feststehender Messer mit einer Klingenlänge von über 12 Zentimeter außerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen Grundstücks zu führen. Verstöße können Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Ausnahmen von diesen Verboten gelten, wenn das Messer in einem verschlossenen Behältnis transportiert wird oder wenn für das Führen des Messers ein berechtigtes Interesse besteht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Führen im Zusammenhang mit einer Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege, dem Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck dient.
Das heißt also kein weiterer Änderungsbedarf notwendig?
Ich denke, dafür ist es jetzt zu früh, um darüber zu spekulieren. Ich habe jetzt auf die geltende Rechtslage hingewiesen. Danke.
Wollen Sie ergänzen?
Ja, ich kann vielleicht für das Justizministerium ergänzen, dass wir ja bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht haben, dass der Rechtsstaat für solche Fälle wehrhaft ist und das Strafrecht die entsprechenden Regelungen zur Verfügung stellt, um solche Fälle auch entsprechend zu ahnden und auch aus Sicht des Justizministeriums aktuell keine offensichtlichen Strafbarkeitslücken bestehen, aber natürlich solche Fälle immer Anlass geben, eventuelle Lücken zu prüfen.
Vielleicht kann ich noch ergänzend sagen, dass die Bundesinnenministerin ein generelles Waffenverbot, insbesondere ein Verbot von Messern in öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, vorgeschlagen hat. Und das Bundesinnenministerium von der Innenministerkonferenz im Juni 2023 gebeten wurde, einheitliche Regelungen zum Waffenverbot zu prüfen und gegebenenfalls auf eine Änderung der Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn bzw. der Eisenbahnverkehrsunternehmen, insbesondere in Bezug auf Messer mitzuführen, hinzuwirken. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Frau Geuter.
Eine Frage an das Finanzministerium. Herr Lindner hat sich geäußert, Zitat, gegen den islamistischen Terrorismus müssen wir uns zur Wehr setzen. Die Sicherheitsbehörden werden wir dafür finanziell weiter stärken. Welche Sicherheitsbehörden genau, in welchem Ausmaß, was eben gerade auch den islamistischen Terrorismus betrifft? Und Frage auch an Herrn Atter, bedeutet das, dass sich damit gegenüber den bisherigen Anmeldungen in den Haushaltsverhandlungen etwas verschiebt?
Genau, wie Sie richtig gesagt haben, hat der Minister sich gestern in einem Tweet dazu geäußert. Ich muss Sie aber leider zu diesem Thema auf die laufenden Haushaltsverhandlungen verweisen, die ja jetzt gerade geführt werden zum Bundeshaushalt 2025. Und da werden sicherlich Gespräche geführt werden. Die finden aber intern statt.
Auch ich kann den Verhandlungen natürlich nicht vorgreifen, will nur darauf hinweisen, dass sich die Ministerin kürzlich in einem Interview geäußert hat, dass wir selbstverständlich starke Sicherheitsbehörden benötigen und eine Kürzung dort nicht erfolgen sollte.
Das ist ja erstmal nicht neu. Das ist ja auch eine Aussage, die nicht nur diesen Phänomenbereich betrifft. Aber nochmal die Frage an Frau Olpen. Ändert das, Entschuldigung, das ist der Name, der da steht.
Ja, sorry, ich habe noch nicht mein Schild geändert.
Kalwei. Sorry. Nochmal die Frage. Es gibt ja diese Aussage und Sie verweisen auf die laufenden Verhandlungen. Ändert sich in den Verhandlungen etwas, auch wenn Sie nicht sagen können, was genau?
Das ist eine geschickte Frage, aber ich würde es bei dem belassen, was ich gesagt habe.
Frau Abbas?
Ja, ich wollte eine Frage ans BMI stellen. Vor dem Hintergrund dieser Messeattacke werden jetzt die Sicherheitsvorkehrungen rund um die EM verschärft und sehen Sie ein Risiko von Nachahmertaten?
Die Sicherheit hat bei der EM natürlich höchste Priorität und Bund und Länder bereiten sich intensiv auf das sportliche Großereignis vor. Und selbstverständlich ist es immer so, dass lageabhängig Maßnahmen geprüft werden. Vielleicht darf ich auf ein Zitat der Ministerin zu dem Thema hinweisen. Für mich hat die Sicherheit der Euro höchste Priorität. Unser Fokus reicht vom Schutz vor Islamisten und anderen Extremisten bis zum Schutz vor Hooligans und anderen Gewalttätern und der Sicherheit unserer Netze vor Cyberangriffen. Diese aktuellen Bedrohungen haben wir besonders im Blick. Zur Euro bündeln wir die Kräfte der Sicherheitsbehörden nochmal stärker und stellen uns auf alle möglichen Gefahren ein. Das gehört zur konzentrierten Vorbereitung auf ein solches Großereignis. Diese Vorbereitung läuft gut und professionell, auch dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Ländern, insbesondere auch mit NRW, mit Blick auf das sogenannte IPCC, wo viele Fäden der Polizeibehörden zusammenlaufen.
Aber, Nachfrage, ich verstehe Sie richtig, dass jetzt die Messerattacke in Mannheim so an sich jetzt keinen direkten Einfluss auf die Sicherheitsvorkehrungen hat.
Wie gesagt, es ist
konkrete Maßnahmen.
Es ist so, dass die Sicherheitsmaßnahmen sehr intensiv vorbereitet wurden. Es gibt einen sehr, sehr intensiven Austausch einerseits zwischen Bund und Ländern, aber auch international gibt es einen sehr intensiven Austausch und die Sicherheitslage wird fortlaufend lageabhängig bewertet.
Herr Clement?
Danke, hat sich erledigt. Die Kollegin hatte schon gefragt.
Dann gibt es zu diesem Komplex im weitesten Sinne noch Fragen. Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Frau Buschow.
Ja, danke. Eine Frage vermutlich an Herrn Haufe. Der Expertenrat für Klimafragen hat hier gerade sein Sondergutachten vorgestellt und kommt zu dem Schluss, dass Deutschland die Klimaziele 2030 voraussichtlich nicht erreicht. Also hat eine skeptischere Prognose, als sie das Umweltbundesamt im März vorgelegt hat. Wie reagiert die Bundesregierung darauf?
Ja, am Anfang möchte ich vielleicht erstmal klar machen, dass dieses Gutachten, was heute der IHK vorgelegt hat, ja ein Sondergutachten ist, das wir selbst in Auftrag gegeben haben. Es ist ein Auftrag der Bundesregierung gewesen, an den Expertenrat für Klimafragen noch einmal die Projektionsannahmen, die wir annehmen, für 2030 zu überprüfen. Das hat er heute gemacht und hat nochmal dargelegt, dass eben doch aus seiner Sicht Risiken und Unsicherheiten in diesen Annahmen, wie wir sie zugrunde legen, vorhanden sind. Und das ist auch seine Aufgabe. Die gesamte Klimapolitik der Bundesregierung unterliegt kontinuierlich einem wissenschaftlich unabhängigen Monitoring. Das ist, denke ich, heute auch noch mal zum Ausdruck gekommen. Und das ist für uns wichtig, um genau zu sehen, wo muss man gegebenenfalls nachsteuern oder eben entsprechend handeln. Der ERK weist nur darauf hin, dass das Schließen der Klimaschutzlücke eben nicht als gesichert angenommen werden kann. Und ich kann jetzt mich nicht komplett in die jedes Detail einlassen. Wir müssen erstmal diesen Befund heute nochmal prüfen. Ich möchte grundsätzlich nochmal sagen, dass die Projektionsdaten, so wie sie das Umweltbundesamt vorgelegt hat, ja durchaus unter bestimmten Bedingungen es möglich machen, dass wir die Treibhausgasbilanz 2030, so wie sie im Klimaschutzgesetz vorgesehen ist, auch erreichen können. Wie gesagt, unter bestimmten Annahmen. Und wir haben auch immer schon von Anfang an deutlich gemacht, dass natürlich Risiken und Unsicherheiten da drin vorhanden sind in dieser Projektion, wie wir sie vorgelegt haben im März. Und das wird heute nochmal bestätigt. Das heißt, wir sind uns solcher Unsicherheiten durchaus bewusst. Minister Habeck hat ja immer gesagt, wir müssen Kurs halten, denn die Einhaltung der Klimaziele ist eben nur möglich, wenn wir im Grunde genommen also eine so, wie er sie formuliert, auch ehrgeizige Klimapolitik auch wirklich eben durchführen und auch dann auf möglich unerwartete Entwicklungen nochmal reagieren. Ich will nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir momentan sehen, welche Fortschritte wir mittlerweile erreicht haben. Wir sehen, dass die Treibhausgasemissionen 2023 um 10% gesunken sind gegenüber 2022. Wir haben heute deutlich über 50% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Im April wurden 18 Kohlekraftwerke abgeschaltet. Wir haben die niedrigsten Kohleemissionen historisch gesehen sind auf einem historischen Tiefpunkt. Wir haben das Ausbauziel für so Anlagen für 2024 bereits jetzt erreicht. Also jetzt im Mai sind bereits 88 Gigawatt an Solaranlagen installiert worden innerhalb der letzten Monate. Und die Anzahl der Stunden in denen Deutschland seinen Strom aus 100% erneuerbaren Energien mittlerweile decken kann, die wächst kontinuierlich und das bei gleichbleibendem Versorgungsniveau und auch bei sinkenden Energiepreisen. Und für uns ist das Ergebnis, was der ERK heute vorgelegt hat, insofern entscheidend, dass der beschleunigte Ausbau der klimaneutralen Energieversorgung weiter vorangetrieben werden muss. Wir haben ja im letzten Monat das Solarpaket vorgelegt. Etwas, was der ERK zum Beispiel noch nicht in seine Berechnungen einbezogen hat. Wir haben jetzt das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz vorgelegt. Wir haben weitere Vereinfachungen im Bundesemissionsschutzgesetz vorgesehen. Wir haben das Gesetz zum Geothermieausbau, was demnächst kommt. Das heißt, wir forcieren weiter noch bessere Rahmenbedingungen, damit die Energiewende entsprechend beschleunigt fortgesetzt werden kann. Das ist das ganz Entscheidende. Das war auch der Impuls des ERKs, dass eben an diesen Rahmenbedingungen weitergearbeitet werden muss, damit eben kein Zweifel an einem schnellen Ausbau der klimaneutralen Stromversorgung, aber eben auch im Wärmewendebereich besteht.
Dann dazu Frau Seiram nochmal, oder? Dann Herr Rinke.
Ja, Herr Haufe, nochmal die konkrete Nachfrage. So wie Sie jetzt argumentieren, heißt es ja, dass Sie eigentlich dieses Gutachten, was jetzt vorgelegt wurde, oder die Beurteilung für überholt halten. Sie haben ja eben am Schluss gesagt, da seien ganz viele Punkte, die jetzt die Bundesregierung schon angegriffen hat, gar nicht mitbewertet worden. Habe ich Sie da richtig verstanden? Dieses Urteil, zu dem der Expertenrat jetzt kommt, bezieht sich eigentlich nur auf frühere, nicht aber auf die jetzige Situation.
Also überholt, das ist nicht das, was ich gesagt und habe und auch nicht gemeint habe. Wir haben die Projektionsdaten ja seit dem Herbst 2023 entwickelt. Das heißt, das Ergebnis, was Sie im März vorgetragen bekommen haben, das basiert auf Annahmen aus dem Herbst 2023. Das heißt, es gibt natürlich die ein oder andere Entwicklung, die jetzt nicht mehr beim ERK enthalten ist. Das heißt aber nicht, dass das ERK-Gutachten, das Sondergutachten, so wie es vorgelegen ist, in irgendeiner Weise entwertet werden sollte. Ganz im Gegenteil, wir nehmen das sehr ernst, das habe ich gerade unterstrichen, weil es ja immer wieder aufzeigt, das ist die Rolle auch des Expertenrates, wo sind möglicherweise Schwachstellen, wo sind möglicherweise Unsicherheiten, wo sind Risiken, auf die die Bundesregierung in den laufenden Jahren reagieren muss.
Und wenn ich nochmal nachfragen darf, ich habe Sie auch so verstanden, dass aus diesen Gutachten oder aus dieser Beurteilung heraus jetzt keine oder das Wirtschaftsministerium nicht sieht, dass es ganz konkrete neue Maßnahmen einleiten muss, um dieser kritischen Einschätzung des Expertenrates jetzt zu folgen.
Okay, dann würde ich noch mal kurz auf das Klimaschutzgesetz eingehen und seine Novelle. Wir haben das Klimaschutzgesetz, so wie es jetzt novelliert worden ist, sieht ja vor, dass die Bundesregierung erst einmal jedes Jahr eine Projektion vorlegen muss. Das gilt ab nächstem Jahr. Wir haben jetzt einen Testlauf gemacht, 2024, weil wir ja genau zwischen einem alten und einem neuen Klimaschutzgesetz sind. Und der Expertenrat für Klimafragen hat also heute erstmalig so ein Projektionsgutachten vorgelegt, auf Bitten der Bundesregierung, um zu sehen, wie ist das auch quasi wissenschaftlich, wie ist das auch technisch, wie funktioniert das gut, wenn wir das neue KSG dann haben, das neue Klimaschutzgesetz. Und wenn der ERK zweimal hinter der Projektion ein Fragezeichen setzt, dann ist die Bundesregierung per Gesetz, per neuem novellierten Gesetz dazu aufgefordert, unverzüglich ein neues Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen.
Also jetzt nicht, sondern erst im nächsten Jahr.
Das wäre die gesetzliche Pflicht. Das heißt natürlich nicht, dass der Impuls, so wie er auch vom Expertenrat jetzt ausgegangen ist, nicht gleichzeitig in der Bundesregierung verhallen würde, sondern das ist natürlich so, dass wir das, was der Rat sagt, durchaus sehr ernst nehmen. Es gibt ja auch Äußerungen des Rates zur Absicherung der Haushaltsmittel für die Maßnahmen im Klimaschutzprogramm oder im KTF. Und das fließt natürlich auch jetzt in die Haushaltsberatung mit hinein.
Nächste Frage, Frau Kollegin.
Clara Pfeffer, RTL NTV, vielen Dank. Ich würde auch noch mal bei dem Komplex bleiben, die Frage vielleicht aber auch an das Verkehrsministerium weitergehen. Das Gutachten hat ja eine ganz eindeutige Empfehlung, jetzt schon Maßnahmen zu ergreifen und eben nicht darauf zu warten, dass es nächstes Jahr wieder so eine Projektion gibt, die dann mitten in den Wahlkampf reinplatzen würde. Sehen Sie jetzt Bedarf? Stößt das bei Ihnen im Haus noch mal eine Diskussion an, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen?
Ich kann mich den Worten des Kollegen nur anschließen. Wir werden dieses Gutachten auch intensiv im Einzelnen auswerten. Nehmen das jetzt erstmal zur Kenntnis. Wir sind ja schon dran da an dem Thema Klimaschutz im Verkehr, dass wir dem außerordentlichen Stellenwert einräumen, belegen unsere Maßnahmen, die wir schon auf den Weg gebracht haben, die im Verkehrssektor allerdings langfristig wirken, weil wir einfach gerade im Straßenverkehr eine sehr hohe Bestandsflotte an Verbrennerfahrzeugen haben mit 45 Millionen. Ich zähle unsere Maßnahmen auf. Wir haben das Deutschlandticket auf den Weg gebracht mit über 1 Million Neukunden für den ÖPNV, wo wir erste Verlagerungseffekte sehen. Wir haben die CO2-basierte Lkw-Maut eingeführt, die Anreize für eine Umstellung auf klimaneutrale Antriebe in der Logistik schafft. Wir haben die Ladepunkte seit dem Amtsantritt der Regierung verdoppelt, auch ein Anreiz für mehr Elektromobilität. Und die Generalsanierung der Schiene ist angestoßen mit Rekordinvestitionen. Das sind Maßnahmen, die, wie gesagt, langfristig wirken werden. Und deswegen halten wir an denen fest und werden die auch weiterhin mit Hochdruck verfolgen.
Und werden Sie noch weitere Maßnahmen in Angriff nehmen, angesichts dessen, dass er jetzt sich doch sehr deutlich herausstellt, dass das nicht reicht zum wiederholten Male? Also
ich habe ja auch schon gesagt, dass wir im Verkehrssektor eine ungleich größere Herausforderung haben, weil wir eine sehr hohe Bestandsflotte im Straßenverkehr und Verbrennerfahrzeugen haben, die wir nicht von einem Tag auf den anderen umstellen können. Wir verfolgen auch bewusst eine Politik der Anreize und nicht der Verbote, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Für uns ist entscheidend, dass die Maßnahmen sozial verträglich sind, dass die breit akzeptiert werden und die Menschen nicht in ihrer Mobilität einschränken. Und vor diesem Hintergrund werden wir weiterhin die Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor vorantreiben. Dieses Thema ist sehr wichtig.
Herr Jessen? Frage geht ans Wirtschafts- und Klimaministerium. Herr Haufe, die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern ist ein Bein der Energiewende. Das zweite Bein wäre die Verteilung dieses so erzeugten Stroms. Das ist das Projekt Netzausbau. Da hat jetzt die Bundesnetzagentur vorgerechnet, dass, wenn man auf Erdkabel verzichtet beim Netzausbau und nur Freileitungen macht, dass man dann immerhin 35 Milliarden Euro Kosten einsparen könnte. Die Erdkabel waren aber eingeplant worden, um die Akzeptanz für den Netzausbau in der Bevölkerung zu erhöhen, was die Energiewende befördert. Wie steht die Bundesregierung, Ihr Ministerium, zu dem Vorschlag oder zu der Anregung, auf Freilandleitungen zu setzen, auch wenn damit vielleicht die Akzeptanz in der Bevölkerung sinkt?
Ja, der Netzausbau ist ein ganz entscheidendes Element der klimaneutralen Stromversorgung. Ich will noch mal darauf aufmerksam machen, weil wir gerade über die Klimabilanz sprechen. Wir haben jetzt 5-mal mehr Baubeginne für Stromtrassen als 2021. Das ist also ein deutlicher Fortschritt, eine deutliche Bewegung und Dynamik im Stromnetzausbau, wie sie seit langem nicht mehr vorhanden war, wie sie aber seit längerem notwendig gewesen wäre. Darauf hat der Minister immer wieder auch hingewiesen. Und der Minister hat auch darauf hingewiesen, dass Netzausbau immer ein Gemeinschaftswerk ist, zwischen Bund und zwischen Ländern. Man könnte auf Freileitungen wechseln, nur dann muss das von allen Bundesländern gemeinsam gewollt sein. Das müsste schnell gehen. Das müsste auch vor allem inklusive der Länder gehen, die sich da immer wieder sehr kritisch geäußert haben gegenüber Freileitungen. Und vor allen Dingen darf es eben nicht auf Kosten dieser Dynamik gehen, die wir jetzt erreicht haben. So hat es der Minister zuletzt auch wieder formuliert. Und er hat davor gewarnt, jetzt wieder länger darüber zu debattieren und Jahre zu verlieren. Es kann natürlich auch wiederum teurer werden. Wir haben jetzt ja im Bundesbedarfsnetzplan festgelegt, wie die Stromtrassen in den nächsten Jahren ausgebaut werden sollen. Und das ist maßgeblich auf Erdkabel basierend. Das heißt, wir müssten jetzt wieder diese Vereinbarung wieder aufmachen, sie neu diskutieren. Das ist das, was der Minister in dieser Debatte zu bedenken gibt.
Es gibt offenbar einige Bundesländer, die wegen der relativ hohen Kosten für die Erdverkabelung eben doch lieber auf Freileitungen in ihren Regionen setzen würden. Ich verstehe es aber richtig, dass Ihr Haus sagt, der Ball liegt bei den Ländern. Nur wenn alle Länder gemeinsam sagen, ja, wir verzichten oder reduzieren Erdkabel und setzen auf Freileitungen, nur dann wäre das auch ein Projekt für Sie, richtig?
Ich kann mich in dem Sinne noch mal wiederholen, dass der Netzausbau ein wirklich herausforderndes Projekt ist, der eben die Geschlossenheit aller politischen Akteure erfordert und aber eben auch die Zustimmung der Anwohner, der Landwirte, die häufig betroffen sind. Alle sind also hier gefragt, ihre Zustimmung zu geben. Und wir haben im Moment eine Situation, in der sehr viel Zustimmung erfolgt ist, unter anderem durch die Erdkabel.
Herr Kollege.
Herr Wiedemann von Energate, auch fürs BMWK. Sie haben gerade gesagt, der Ausbau der klimafreundlichen Stromversorgung muss als Folge dieses Gutachtens weitergehen. Wir sehen jetzt aus der Energiewirtschaft gerade in einer Forderung vom Wochenende, dass es mit der Finanzierung schwieriger wird. Der BDW und der VKU haben jetzt so einen Energiewendefonds ins Spiel gebracht. Auch die Energieminister der Länder haben das neulich gefordert, einen Fonds, der sozusagen die Eigenkapitalbasis der Unternehmen stärken könnte und abgesichert werden könnte. Privates Kapital fließt rein, aber staatliche Bürgschaften oder Garantien würden das Ganze absichern. So vereinfacht das Konzept. Wie stehen Sie denn zu so einer Idee?
Also diesen Vorschlag haben wir natürlich gehört, aber ich kann Ihnen dazu heute keine jetzt direkte Einschätzung geben oder direkte Reaktionen darauf. Das machen wir in der Regel ja nicht, dass wir gleich so ein Gutachten entsprechend bewerten wollen. Die Diskussion darüber läuft, das ist klar, die nimmt der Minister auch deutlich wahr, aber ich habe jetzt keine neue Einlassung dazu.
Aber nachgefragt, sehen Sie denn diesen veranschlagten Finanzbedarf, das sind glaube ich 700 Millionen bis 700 Milliarden bis 2030 und dann 1 Billion bis 2035, sieht man das denn bei Ihnen im Haus als ein mögliches Problem für die Energiewende an, dass da das Kapital gar nicht zustande kommen könnte, weil die Unternehmen das gar nicht aufnehmen können am Kapitalmarkt?
Ganz klar, die Kapitalausstattung und auch die Finanzierung der Energiewende-Herausforderungen in den nächsten Jahren ist ein wesentliches Thema, was wir immer mit im Blick haben und immer mit diskutieren. Aber ich kann Ihnen dazu heute nichts Neues dazu sagen.
Dann Frau Buschow mit der letzten Frage zu diesem Thema. Achso, Frau Abbas dann noch.
Auch nochmal an Herrn Haufe, nochmal zurück zu den Maßnahmen allgemein, reichen sie oder nicht? Wir haben hier nämlich vor gut zwei Wochen auch geredet über das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, dass das Klimaschutzprogramm 23 nochmal quasi verurteilt hat. Und damals hieß es, das BMWK wird jetzt prüfen, inwiefern das noch gilt, weil es eben nach altem Klimaschutzgesetz war und das neue inzwischen dann in Kraft getreten war. Was ist denn bei dieser Prüfung rausgekommen und gibt es inzwischen eine Antwort auf die Frage, ob man da nochmal nachsteuert?
Also zum OVG-Urteil kann ich Ihnen heute noch nicht das Ergebnis vorlegen. Wir haben, ich weiß noch gar nicht, ehrlich gesagt, ob wir den Schriftsatz schon bekommen haben. Das dauert immer mehrere Tage bis sogar Wochen, ehe wir den Schriftsatz wirklich bekommen des Gerichtsurteils. Jedenfalls kann ich noch nicht sagen, wie wir mit dem Urteil umgehen werden. Ich will noch mal an der Stelle klar machen, dass es bei den Gerichtsurteilen rund um das Verwaltungsgericht ja auch darum geht, wie gehen wir generell mit Klimaschutz-Sofortprogrammen um? Weil wir müssen einfach sehen, dass bestimmte Maßnahmen ihre Wirkung erst entfalten müssen. Wir können nicht eine Maßnahme erlassen, die innerhalb eines Jahres sofort eine drastische Emissionsminderung bewirkt, wenn wir nicht andere wichtige Rechtsgüter quasi in Frage stellen müssen. Und diese Diskussion führen wir einfach auf der juristischen Ebene. Und die ist auch wichtig zu führen, weil wir einfach im Klimaschutzgesetz damit auch Sicherheit erreichen müssen. Was bedeuten denn Klimaschutz-Sofortprogramme auch im juristischen, rechtlich sicheren Sinne? Und das ist ein wichtiger Beweggrund für uns, eben uns diese Urteile sehr genau anzuschauen und uns auch diese Diskussion mit den Gerichten und Vorgerichten auch zu stellen. Aber ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie wir mit dem Urteil umgehen werden.
Dann Frau Abbas.
Ja, auch eine Frage an Herrn Haufe. Die Experten sehen ja mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes Unsicherheiten, auch bei der Handlungsverantwortung. Also wenn es zu einer Zielverfehlung kommt, sei nicht klar, wer dann genau Maßnahmen ergreifen muss. Und Sie fordern die Bundesregierung auf, da mit Verordnungen eben einen genauen Weg aufzuzeigen. Werden Sie das tun?
Ja, das sehen wir etwas anders als der Expertenrat für Klimafragen. Also es ist schon im Verständnis der Bundesregierung so, dass natürlich die Ministerien, die einen Sektorbereich verantworten, in dem besondere Emissionsnachlässigkeiten, Emissionssteigerungen stattfinden oder zu wenig Minderung stattfindet, natürlich auch mit deutlich in erster Linie verantwortlich sind, dafür Maßnahmen vorzulegen. Dieses Grundverständnis hat sich nicht geändert. Auch wenn wir jetzt also eine andere Sektorbewertung vornehmen, auch wenn wir jetzt mit dem neuen Klimaschutzgesetz die Gesamtbilanz der Klimagasemissionen betrachten, haben wir uns nicht komplett von Sektoren entfernt. Das ist ja auch so, dass das Klimaschutzgesetz ja transparent weiter festhält, jedes Jahr, in welchem Sektor sind welche Emissionen angefallen oder gemindert worden. Das bleibt ja genau gleich. Und bei der Gelegenheit noch, der Expertenrat für Klimafragen bekommt eine wesentlich stärkere Rolle im neuen Klimaschutzgesetz. Also dieses unabhängige wissenschaftliche Kontrolle in der Klimapolitik, die wird gestärkt werden. Und das hat im Grunde genommen der IHK heute auch nochmal mit seinem Sondergutachten bewiesen. Weil er hat das letzte Wort bei der Projektion.
Also ich Nachfrage, ich verstehe Sie richtig. Also die säumigen Sektoren, also die Sektoren, die ihre Klimaziele bislang verfehlen, also vor allem Gebäude und Verkehr auch, haben eine Pflicht auch mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes, haben eine Pflicht dann nachzuschärfen.
Sie sind weiter und insbesondere dann auch aufgefordert, sich mit in das Klimaschutzprogramm natürlich zu begeben und dort Maßnahmen einzureichen. Das machen wir ja, sagen wir ja auch. Wir sind ja auch für den Gebäudesektor zuständig und wir haben auch immer gesagt, wir sind bereit, weitere Maßnahmen da an der anderen Stelle weiter zu prüfen und zu gucken, wo geht noch etwas.
Sehen das die zuständigen Ministerien genauso? Danke. Ich
habe dazu geäußert, dass wir bereits effektive Maßnahmen für den Klimaschutz auf den Weg gebracht haben im Verkehr, dass wir hier andere Herausforderungen haben, da kann ich mich nur wiederholen. Und es natürlich auch eine gemeinsame Auffassung der Bundesregierung ist, Klimaschutz zu volkswirtschaftlich verträglichen Kosten umzusetzen. Und da gibt uns die Novelle des Klimaschutzgesetzes einfach mehr Flexibilität, Maßnahmen dort umzusetzen, wo sie die meisten CO2-Einsparungen bringen.
Aber Sie fühlen sich auch verpflichtet, da jetzt endlich mehr Maßnahmen zu ergreifen, oder?
Selbstverständlich habe ich vorhin auch schon betont, dass das einen außerordentlichen Stellenwert für uns als Haus hat, hier die CO2-Emissionen zu reduzieren, dass wir am meisten hier im Straßenverkehr ansetzen müssen, dass wir aber hier ungleich andere Herausforderungen haben als in anderen Sektoren. Und deswegen gibt es ja die Novelle des Klimaschutzgesetzes, denn entscheidend ist ja, dass Deutschland in seiner Gesamtschau die Klimaziele und die CO2-Emissionen einspart und die Klimaziele erreicht.
Das Bauministerium noch?
Ja, wir haben uns vorgenommen, das gemeinsam vorzulegen und das werden wir auch tun. Und darüber hinaus im Gebäudesektor, das GEG hat ja auch schon erwähnt. Da haben wir einiges im letzten Jahr vorangebracht oder auch die kommunale Wärmeplanung. Und ein Punkt, der leider rausgefallen ist, der würde aus unserer Sicht auch noch mal mehr bringen, das wäre den Speedbonus bei der Ausweitung des Heizungsaustausches auf die Vermieter auszuweiten.
Also das Klimaschutzgesetz gibt uns ja die Möglichkeit, in beide Richtungen zu agieren, genauso wie es der Kollege vom Verkehrsministerium auch gesagt hat. Auf der einen Seite zu schauen, wo können wir im Gesamtbereich Klimaschutzmaßnahmen machen, die quasi low-hanging fruit sind. Auf der anderen Seite aber nie den langfristigen und schwierigeren Bereich auszulassen, wo Maßnahmen notwendig sind. Und darauf wird uns sowieso das Umweltbundesamt und der EAK und auch andere Stellen immer wieder darauf hinweisen. So ist das KSG ja angelegt in seinem jährlichen Monitoring.
Dann verlassen wir jetzt dieses Thema, Herr Clement, neues Thema.
Genau, das würde sich auch mit ans Justizministerium richten. Es geht um die Folgen der Überschwemmungen in Süddeutschland. Jetzt wird erneut die schon seit vielen Jahren diskutierte Pflichtversicherung für Elementarschäden an Gebäuden diskutiert. Herr Söder hat sie heute noch einmal verlangt, dass sie jetzt sehr bald kommen müsse. Verschiedene Fraktionen planen offenbar auch Anträge dazu. Das Thema wird schon seit vielen Jahren diskutiert, auch vergangenes Jahr der Bundesrat mit einer Entschließung, dieses Jahr die Ministerpräsidentenkonferenz, passiert ist aber noch nichts. Meine Frage ans Justizministerium, vielleicht auch an Herrn Büchner, plant die Regierung dort jetzt demnächst in Kürze einen Entwurf für eine Pflichtversicherung vorzulegen? Ist das ein Thema? Und wenn nicht, worin bestehen die Bedenken?
Soll ich mal anfangen? Ja, im Rahmen der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder am 15. Juni 2023 hatten Bund und Länder beschlossen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu Elementarrisiken einzurichten. Die Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, alle Optionen zu prüfen, wie die Verbreitung der Elementarschadensversicherung erhöht werden kann, inklusive auch der Option einer Pflichtversicherung. Sie prüft ferner, welche Präventionsmaßnahmen zum Beispiel im Bau- und Umweltrecht notwendig sind und die Eintrittswahrscheinlichkeit von Schäden bei Naturereignissen zu reduzieren. Ein Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe liegt noch nicht vor. Er wird derzeit erarbeitet. Das ist der Stand der Dinge. Das Thema wird voraussichtlich beim Treffen des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 20. Juni erneut erörtert.
Haben Sie noch?
Habe ich jetzt so erstmal nichts hinzuzufügen.
Ich würde trotzdem gerne noch mal nachfragen. Jetzt, Sie haben auf die Arbeitsgruppe verwiesen. Es ist ja auch nicht die erste Arbeitsgruppe, die dazu eingesetzt wurde. Die Justizminister hatten schon dazu beraten. Es gab schon einmal eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Anfang der 2000er Jahre, die Empfehlung zu einer solchen Pflichtversicherung am Ende abgegeben hat. Wie ist denn die aktuelle Haltung der Bundesregierung, wenn jetzt erneut die Forderungen der Länder kommen? Und sie kamen ja erst heute wieder. Es muss jetzt schnell passieren. Sagen Sie dann trotzdem, wir warten jetzt die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ab oder gibt es eine Haltung innerhalb der Bundesregierung?
Da kann ich Ihnen nichts Neues zu berichten. Es ist so, dass wir jetzt den Bericht dieser Arbeitsgruppe abwarten.
Herr Rinke?
Ja, ich würde auch gerne nochmal nachhaken, weil schon in der früheren Bundesregierung ist das Thema erörtert worden. Jetzt sind wir anderthalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl. Also die Chancen, dass überhaupt noch was kommen kann, werden immer geringer. Deswegen die Frage, ich weiß nicht, ans Justizministerium oder Herrn Büchner, wann soll denn der Abschlussbericht vorliegen? Also gibt es da ein Datum? Ist zum 20.06. jetzt die Erwartung, dass die Experten zumindest mal dann ihre Meinung abgegeben haben?
Also ich habe darüber keine Informationen. Ich meine, man sieht wahrscheinlich einfach daran auch, dass es eine sehr komplexe und vielfältige Frage ist, die ausführlich bedacht und wo alle Details ausführlich bedacht und erörtert werden müssen. Dass es ein Ziel ist, insgesamt, das habe ich ja auch vorgetragen gerade, die Versicherung insgesamt zu verbreitern, dass mehr Menschen eine Elementarschadensversicherung haben. Das ist, glaube ich, so. Die Frage ist, auf welchem Weg man da am besten hinkommt. Und das wird weiter diskutiert.
Also ich kann vielleicht ergänzen zum Sachstand. Es ist so, dass über das Ergebnis dieser Beratung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe in der Besprechung am 20. Juni Bericht erstattet wird.
Aber nur über den Zwischenstand. Also es ist keine Erwartung, auch nicht des Justizministeriums, dass dann der Bericht endlich vorliegt.
Über das Ergebnis der Bund-Länder-Arbeitsgruppe wird da Bericht erstattet.
Ach so, also es soll dann vorliegen. Okay, ja. Danke.
Dann Herr Lange.
Ja, nicht Pflichtversicherung, aber Hochwasser, ja.
Kleiner Blick mal, ging das zur Pflichtversicherung? Hochwasser. Dann, aber da bleiben wir erstmal ganz kurz bei der Pflichtversicherung. Frau Abbas dazu.
Eine kurze Frage an Herrn Büchner dazu. Wäre der Bundeskanzler offen für eine Pflichtversicherung in diesem Bereich?
Also ich habe da bisher keine Rücksprache mit ihm halten können zu. Das weiß ich nicht.
Können Sie das nachreichen?
Wenn ich die Möglichkeit habe, ja.
Okay. Herr Clement dann nochmal?
Ja, ich würde es gerne auch nochmal beim Justizministerium probieren, weil ja auch gerade die Union mit auf ihr Ministerium sagt und es verweist darauf, es gäbe die größten Bedenken dort. Können Sie denn sagen, was die Bedenken sind? Geht es um Fragen der Rückversicherung, Bürgschaften? Geht es um Fragen der Gleichbehandlung, der Gerechtigkeit? Was sind denn die Sorgen? Denn es gab ja auch schon mal eine Justizministerkonferenz, die eine Empfehlung in Richtung Pflichtversicherung abgegeben hat und gesagt hat, wir haben keine rechtlichen Bedenken.
Also meine Kollegin hatte sich, glaube ich, vor 2 Wochen bereits schon mal zu der Frage geäußert, was sozusagen die Bedenken des Justizministeriums sind. Und aus Sicht des Bundesjustizministeriums ist es vor allem so, dass die Einführung einer Elementarschadenpflichtversicherung das Problem der Gefahr für Schäden an Gebäuden halt nicht löst, sondern dafür insbesondere präventive Maßnahmen erforderlich sind. Denn eine Versicherungspflicht kann den Eintritt solcher Elementarschaden-Großereignisse nicht lösen. Und darüber hinaus wäre eine Versicherungspflicht auch für sehr viele Haushalte mit drastischen finanziellen Mehrbelastungen verbunden. Und zudem ist es richtig, wie Sie auch darauf hingewiesen haben, dass die Versicherungswirtschaft bereits darauf hingewiesen hat, dass ein Versicherungszwang nicht dadurch funktionieren wird, dass der Staat nicht als Rückversicherer eintreten wird.
Eine Nachfrage hätte ich noch dazu. Es gab ja mal eine solche Pflichtversicherung in Baden-Württemberg, die auch genau solche Hochwasserschäden mit beinhaltet hat. Und auch dort ist der Versicherungsstand nach meinem Wissen noch immer am höchsten bei über 90%. Und offenbar ist das also finanziell leistbar. Denn umgekehrt sagen ja jetzt viele, die in den besonders schlimmen Risikogebieten leben, wir kriegen gar keine Versicherung, weil die Versicherer sagen, zu riskant. Und erstmal müsste das Haus umgebaut werden. Was erwidern Sie denn diesen Leuten?
Also was ich vielleicht zu der Stelle noch sagen kann, dass der Bericht der Bundesregierung an die Ministerpräsidentenkonferenz aus dem Jahr 2022 auch darauf hingewiesen hat, dass die Einführung einer Versicherungspflicht auch auf Länderebene entschieden werden kann.
Dazu jetzt erstmal zu der Frage Versicherungspflicht. Das haben wir abgeschlossen. Dann Herr Lange, dann.
Meine Frage geht zum Thema Katastrophenschutz. Ich glaube, das geht ans BMI zunächst. Es gab jetzt auch im Zusammenhang mit der Flut im Süden Deutschlands Kritik von DRK, THW und so weiter, dass die finanzielle Ausstattung mangelhaft ist. Das ist natürlich, das weiß ich schon, in Sachen auch oder Teilen Sachen des der Länder, aber auch im über den Bundeshaushalt ja auch Sache des Bundes. Also ziehen Sie sich diesen Schuh an, nehmen Sie diese Kritik an oder wie ist da der Stand? Danke.
Also ich will darauf hinweisen, dass die Ministerin aktuell im Hochwassergebiet sich aufhält und sich auch äußern wird. Deswegen will ich mich hier relativ knapp äußern und ansonsten auf ihre Äußerungen verweisen. Zu den Finanzmitteln mit Blick auf das THW kann ich sagen, dass dem THW jetzt im laufenden Jahr 402 Millionen Euro und dem BBK 168 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Und in den Jahren 2020 bis 2022 war es so, dass durch zusätzliche Konjunkturprogramme außerhalb der regulären THW-Haushalte es eine zusätzliche Förderung gab. Und im Vergleich zu dem relevanten Haushaltsansatz des Jahres 2019 mit 282 Millionen Euro für das THW weisen die Haushalte 23 und 24 einen deutlichen Zuwachs auf. Heißt, das THW wurde deutlich gestärkt und verfügt über entsprechende Kräfte, die mit diesen ausgebauten Mitteln auch quasi eingebunden werden konnten. Und grundsätzlich, aber darauf hatten wir bei anderer Gelegenheit ja schon hingewiesen, ist der Bund nach Artikel 73 des Grundgesetzes oder hat eine thematisch eng begrenzte Zuständigkeit für den Schutz der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall sowie beim Zivilschutz. Der Katastrophenschutz liegt in der Zuständigkeit der Länder.
Dann Frau Kollegin ganz rechts.
Valerie Höhne, SZ-Dossier. Frau Kalwey, ich wollte einmal fragen, es mehren sich ja nun schon die Stimmen, die eine finanzielle Unterstützung beim Bund verlangen für die Schäden des Hochwassers. Ich wollte einmal fragen, wie das Bundesfinanzministerium angesichts der angespannten Haushaltslage und dem, was Sie ja beim Saarland und Rheinland-Pfalz verlautbart haben, jetzt dazu sagt.
Ich kann mich eigentlich dem Sprecher oder dem Kollegen des BMI nur anschließen. Er hat ja ausgeführt, dass der Bund natürlich jetzt auch schon umfassend vor Ort Unterstützung leistet und Hilfe zur Verfügung stellt. Er hat auch schon auf die grundgesetzliche Entschuldigung, Regelung hingewiesen, dass der Bund nur ausnahmsweise finanzielle Unterstützung gewähren kann. Und da kann ich Ihnen jetzt heute keinen neuen Stand mitteilen.
Nachfrage, das heißt aber, also Sie würden es jetzt nicht ausschließen, da die Flutschäden in Süddeutschland ja doch deutlich höher zu sein scheinen.
Dies gilt es jetzt natürlich auf jeden Fall zu bewerten und dann wird es Gespräche geben, aber denen kann ich jetzt nicht vorgreifen.
Dann kommen wir zu einem neuen Thema, Frau Kollegin.
Ana Plasencia, Deutsche Welle, Lateinamerika. Claudia Sheinbaum ist zur neuen Präsidentin in Mexiko gewählt worden. Gibt es eine erste Reaktion der Bundesregierung? Herr Büchner oder Herr Fischer?
Ja, vielleicht kann man sagen, das waren die umfangreichsten Wahlen in der Geschichte Mexikos mit Präsidentschafts-, Gouverneurs-, Parlamentswahlen. Knapp 21.000 Ämter wurden vergeben, unter ihm auch das Amt der Staatspräsidentin. Ich habe jetzt den letzten Stand nicht, aber erwartet wurde ja, dass es ein, oder zumindest die Nachwahlprognosen machten es sehr wahrscheinlich, dass es ein klares Ergebnis für Claudia Sheinbaum sich abzeichnet. Und wie immer gratulieren wir zur Wahl und werden auch mit der künftigen Regierung sehr gerne sehr eng zusammenarbeiten und auch den baldigen Kontakt zu ihr suchen.
Eine offizielle Gratulation gibt es aber noch nicht von Herrn Scholz, richtig? Oder von der Außenministerin?
Das müsste der stellvertretende Regierungssprecher beantworten.
Bisher keine offizielle Reaktion, aber die folgt bestimmt.
Noch kurz eine Nachfrage, wie bewerten Sie die deutsch-mexikanische Beziehung? Gibt es Verbesserungsbedarf? Wird sich was ändern jetzt mit Frau Sheinbaum?
Naja, wir haben traditionell sehr gute und dichte Beziehungen über die ganze Bandbreite unseres bilateralen Verhältnisses mit Mexiko. Wenn ich richtig informiert bin, ist Mexiko unser wichtigster Wirtschaftspartner in Lateinamerika. Und wir freuen uns natürlich darauf, die Beziehungen in allen Bereichen auszubauen und freuen uns darauf, das mit der neuen mexikanischen Regierung gemeinsam zu gestalten.
Dann Herr Jessen, neues Thema.
Ja, eigentlich zwei, aber ich probiere es erst mit dem einen. Frage geht ans Wirtschafts- und Finanzministerium. Heute Vormittag hat FTI, der drittgrößte europäische Reiseveranstalter, Insolvenz angemeldet. Sämtliche gebuchten Reisen werden abgesagt. Hintergrund der Insolvenz ist offenbar, dass es nicht gelungen ist, in Gesprächen am Wochenende die Bundesregierung, namentlich ihre beiden Ressorts, zu finanzieller Unterstützung in ausreichender Höhe zu bewegen. Was waren die Gründe dafür, dass Sie das nicht getan haben und wie bewerten Sie diese Insolvenz jetzt?
Ja, ich kann da gerne anfangen. Wie Sie wissen, hat der Wirtschaftsstabilisierungsfonds in den Jahren 2020 bis 2022 einer Vielzahl von Unternehmen in der pandemiebedingt schwierigen Lage geholfen und Stabilisierungsmaßnahmen gewährt. In besonderem Maße war auch die Tourismusbranche natürlich von der Corona-Pandemie betroffen. Und in dieser Situation wurde auch der FTI Touristik GmbH drei Maßnahmen aus dem WSF unterstützt. In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen dann einen Investorenprozess durchlaufen, um seiner wirtschaftlich schwierigen Lage zu begegnen. Der Bund hat sich in diesem Prozess offen und konstruktiv eingebracht. In einem solchen Fall ist natürlich auch der Bund im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verpflichtet zu prüfen, wie eine möglichst höhere oder wie gewährleistet werden kann, dass die gewährten Mittel zurückgeführt werden. Im Ergebnis dieser Prüfung stellte sich dann ein Verkauf der Forderungen als wirtschaftlichste Option heraus. Die gesamte Transaktion stand aber noch unter Bedingungen und war noch nicht vollzogen. Wie das Unternehmen heute informiert hat, hat sich dessen Lage trotz des Investorenprozesses nicht stabilisiert. Das Unternehmen wird daher heute beim Amtsgericht München einen Antrag auf Insolvenz stellen. Daraus folgt, dass der Forderungsverkauf, der beabsichtigt war, nicht vollzogen wird. Wir bedauern natürlich diese Entwicklung, vor allem für die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für die Beschäftigten der FTI Group und für die Betroffenen in der Branche. Die Folgen der Anmeldung der Insolvenz für den Bund sind natürlich im Einzelnen zu prüfen. Und genau, es muss davon ausgegangen werden, dass nur geringe Rückflüsse aus den noch offenen Forderungen zu erwarten sind.
Ja, ich kann dazu ergänzen, dass es ist ja hier um den drittgrößten Touristikanbieter in Deutschland und Europa handelt. Frau Kalwe hat betont, dass das deswegen eine sehr bedauerliche und für die 11.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Unternehmensgruppe eine sehr tragische und traurige Nachricht ist. Die Kollegin hat es ausgeführt. Es gibt unterschiedliche Gründe, haushalterische, rechtliche, wirtschaftliche Gründe, weswegen hier eben keine weiteren Hilfen über die sehr vielen großen Hilfen hinaus erfolgen.
Nachfrage. Der Berichterstattung zufolge hat sich in den Gesprächen zwischen Unternehmen und der Bundesregierung am Wochenende eine Finanzierungslücke in etwa zweistelliger Millionenhöhe geöffnet oder aufgetan. War es das wert? Das sind ja keine so Riesensummen.
Dazu kann ich nichts sagen. Diese Zahl kenne ich nicht.
Also ich kann zu der Zahl auch nichts sagen. Ich möchte nur noch einmal auch betonen, dass es natürlich für den Bund das Insolvenzrisiko immer als Alternative im Raum stand. Wir aber dieses Szenario zum Schutz der Reisenden und auch der Beschäftigten immer versucht haben abzuwenden. Wenn man es wirtschaftlich betrachtet, wäre der Verkauf der Forderung für den Bund natürlich die vorteilhafteste Option gewesen. Genau, das vielleicht noch als Hinweis, das nochmals unterstreichen, dass der Bund diesen Prozess sehr konstruktiv und auch sehr offen begleitet hat.
Das, denke ich, kann man auch dadurch sehen, dass wir eben während der Corona-Krise hier eben dieses Unternehmen sehr stark unterstützt haben. Und wie gesagt, es geht jetzt auch darum, dass für die Beschäftigten eine gute Lösung gefunden wird. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher besteht ja im Grunde genommen eine auch schmerzliche Situation, aber es gibt eine Lösung mit dem Reiseversicherungsfonds einer privaten Einrichtung, der Reiseveranstalter selbst. Das Bundesjustizministerium ist hier federführend. Also zumindest, wenn es dazu Folgekosten jetzt kommt, das sieht ja durchaus so aus, dann gibt es da ein klares Verfahren, wie da Kosten aufgefangen werden und rückerstattet werden können.
Herr Rinke?
Ja, ich wollte auch nochmal nachfragen an der Stelle bei Frau Kalwey. Selbst wenn Sie den Betrag nicht nennen können, aber es ist ja zumindest der Eindruck entstanden, dass es am Schluss, was den Anteil des Bundes, den er hätte leisten müssen, gar nicht mehr so eine große Summe im Raum stand. Können Sie das zumindest bestätigen und nochmal erklären, warum auch das Finanzministerium diesen letzten Schritt nicht machen konnte? Danke.
Also es geht ja hier nicht um das Finanzministerium, sondern es geht um die Bundesregierung. Ich kann Ihnen wirklich nicht aus den internen Gesprächen, aus dem internen Prozess irgendwelche Zahlen bestätigen. Ich habe es schon gesagt, Herr Haufe hat es auch noch mal gesagt, der Bund hat sich konstruktiv an dem Verfahren beteiligt und eingebracht, aber natürlich muss man am Ende auch rechtliche, haushalterische und wirtschaftliche Gründe wirken lassen.
Weitere Fragen zur FTI? Das ist nicht der Fall. Dann wollte ich.
Vielleicht kann ich zur konsularischen Konsequenz noch was sagen. Also das ist ja vielleicht wichtig für die betroffenen Urlauberinnen und Urlauber. Wir stehen als Auswärtiges Amt auch über unseren Krisenstab im engen Austausch mit dem Deutschen Reiseverband und dem Deutschen Reiseversicherungsfonds, um uns ein genaues Bild über die Lage zu verschaffen. Die Kollegen haben das schon erwähnt. Die deutsche Reiseindustrie und der Reiseversicherungsfonds werden sich um die Rückholung und Unterstützung der betroffenen Touristinnen und Touristen kümmern. Der Reiseversicherungsfonds hat uns zugesagt, keinen Pauschalurlauber oder keine Pauschalurlauberin in den Zielgebieten, die von der FTI-Insolvenz betroffen sind, im Regen stehen zu lassen. Aber es ist natürlich auch so, dass, falls erforderlich, unsere Auslandsvertretung selbstverständlich auch bei Bedarf konsularische Unterstützung leisten, damit eine sichere Rückreise der Betroffenen möglich ist. Und bei uns werden sich die Kolleginnen und Kollegen des Krisenstabs heute um 15 Uhr zu der Lage zusammensetzen und gemeinsam mit dem Reiseversicherungsfonds auch nochmal erörtern, was die nächsten Schritte sein können.
Danke für den Nachtrag. Dann, Herr Büchner muss kurz nach halb weg. Da würde ich gerne bis dahin fertig werden. Ich habe jetzt noch drei Themen. Sind das alles Themen, die jetzt unbedingt heute besprochen werden muss? Ich hatte Herrn Rinke, Sie und Herrn Jolkwer. Und Herr Jessen. Unbedingt, Herr Jolkwer? Unbedingt. Dann Herr Jolkwer.
Ja, Herr Büchner, haben Sie vielleicht einen Kommentar zu dem, zu den Meldungen, dass der Tiergartenmörder von einem Anwalt betreut wurde, der sehr großzügig offensichtlich von einem russischen Geheimdienst bezahlt wurde?
Nee, dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
Okay. Dann, Herr Kollege, vielleicht schaffen wir ja doch noch alle.
Ja, meint es kurz, Nick Alipo von Euraktiv. Und zwar steht ja ein Staatsbesuch des amerikanischen Präsidenten in Frankreich an, nächstes Wochenende. Da wollte ich mal fragen, ob vielleicht die französische Seite mit Deutschland irgendwie in Kontakt getreten ist, dass da der Kanzler für ein Meeting dazustößt.
Wenn wir solche Termine hätten, würden wir sie Ihnen ja rechtzeitig ankündigen. Und,
okay, Nachfrage, gibt es ein trilaterales Meeting vielleicht bei dem Normandie-Treffen diese Woche?
Also das ist ja nicht ausgeschlossen, wenn die sich da begegnen, dass sie sich dann auch unterhalten. Aber es gibt jedenfalls keinen Ablaufplan, den ich kenne, der jetzt irgendwie sozusagen ein protokollarisch organisiertes Treffen vorsieht.
Dann Herr Jessen.
Frage geht ans Auswärtige Amt und ans BMI, Thema Nahost. Was sagen Sie zur Berichterstattung in den Palästinenser, die in der deutschen Botschaft in Kairo um EU-Reisevisa nachgesucht haben, sich beklagen, sie seien quasi geheimdienstlichen Befragungen unterzogen worden, unter anderem zum Widerstand in Gaza, zu Tunnelbauten, Verhältnis zur Hamas und so. Wie kommentieren Sie das? Sie kennen die Berichterstattung.
Fängst du an?
Also, ich kann sagen, dass ich von Falschmeldungen ausgehe, ohne die Berichterstattung im Detail zu kennen. Was es gibt, sind Sicherheitsinterviews im Rahmen von Ausreisen von Lokalbeschäftigten aus dem Gazastreifen. Das war ja hier auch schon Thema. Dabei handelt es sich um ganz normale, übliche Verfahren, weil die Sicherheit natürlich an oberster Stelle steht für uns. Und ich kann dazu sagen, dass dort Lokalbeschäftigte und Angehörige diese Sicherheitsinterviews dann mitmachen und dass die Standards, die dabei gelten, analog sind zu Verfahren, Aufnahmeverfahren, die es auch in anderen Fällen gibt.
Sie ergänzen oder?
Nee, das brauche ich nicht zu ergänzen. Ich schließe mich vollumfänglich dem an, was der Kollege gesagt hat.
Sind Mitarbeiter bundesdeutscher Geheimdienste, BND etwa, an den Befragungen aktiv beteiligt und wurden Fragen entwickelt in Zusammenarbeit mit israelischen Geheimdiensten, Herr Herter?
Also zu Details von solchen Sicherheitsinterviews können wir uns natürlich nicht äußern, wie auch in anderen Fällen auch. Ich kann aber darauf hinweisen, dass wenn sich zum Beispiel eine aktive Unterstützung der Hamas oder anderer islamistischer Gruppen herausstellen, dies einer Ausreise nach Deutschland entgegenstehen würde.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann Haben wir noch einen Ring als letztes? Schaffen wir alles.
Ja, das Innenministerium hätte ich ganz gerne gefragt zu dem Cyberangriff auf die CDU, der am Wochenende stattfand. Sie hatten sich ja am Samstag dann noch nicht zu Details geäußert. Es klang aber so, als ob der Angriff noch lief. Vielleicht können Sie uns heute ein paar mehr Einzelheiten sagen über Schäden, mögliche Angreifer und so weiter.
Ich kann Ihnen da leider keinen neuen Stand als den Stand von Samstag mitteilen. Es ist so, dass es diesen schwerwiegenden Cyberangriff auf das Netzwerk der CDU gegeben hat, dass unsere Sicherheitsbehörden da damit befasst sind und zu den Details, insbesondere zum Ausmaß des Schadens oder zum Angreifer, können wir aufgrund laufender Ermittlungen noch nichts sagen. Die Art des Vorgehens deutet aber auf einen sehr professionellen Akteur hin. Und Sie haben sicher auch mitbekommen, dass es eine Warnung an alle Parteien des Deutschen Bundestages gegeben hat vom BfV und dass unsere Sicherheitsbehörden alle Schutzmaßnahmen gegen digitale und hybride Bedrohungen hochgefahren haben und zu den Gefahren aufklären.
Dann sind wir fast am Ende, aber Herr Büchner wollte noch
eine Sache
aktiv vortragen.
Eine kurze Ankündigung. Also hier zum Ende noch ein Hinweis in Sachen Nachhaltigkeit. Seit Freitagabend ist eine Online-Plattform zur Bürgerbeteiligung freigeschaltet. Dabei geht es um die Dialogfassung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die kürzlich veröffentlicht wurde. Wir wollen mit Hinweisen und Ideen von Bürgerinnen und Bürgern, gesellschaftlichen Gruppen sowie Wirtschaft und Wissenschaft die Strategie weiterentwickeln. Interessierte können sich auf dialog-nachhaltigkeit.de die Dialogfassung kommentieren und ihre Ideen für ein nachhaltiges, zukunftsfestes Deutschland einbringen. Das ist bis einschließlich 26. Juli möglich. Das wollte ich hier gerne noch bekannt geben.
Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Schließe die Pressekonferenz und wünsche noch einen schönen Tag.